24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Herzlich willkommen zum Podcast 24/7 und ich freue mich über eine neue Spezialfolge, zu der ich drei wunderbare Gäste begrüße. Ich begrüße ganz herzlich Cordula Fach, Musiktherapeutin. Dann begrüße ich Birgit Rabe, pflegerische Leitung der K2 Neonatologie. Und ich begrüße Professor Daniel Klotz als Kinder- und Jugendmediziner, Neonatologe und pädiatrischen Intensivmediziner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Wir wollen über ganz, ganz kleine Menschen reden. Über ganz, ganz kleine Menschen, die eigentlich in dem Moment, wo Sie mit ihnen zu tun haben, noch, wenn alles normal laufen würde, wohlig im Mutterleib sein sollten. Aber wenn die bei Ihnen sind, sind die früher als gedacht auf die Welt gekommen. Und da denkt man ja zunächst einmal, da ist viel Medizin und Pflege notwendig. Das ist sicher auch so, darüber wollen wir ins Gespräch kommen. Aber wir wollen mal mit einer Besonderheit anfangen, denn offenbar gibt es erstmal Musik. Cordula, was macht denn Musik bei Frühgeborenen?
Die Musik bei Frühgeborenen fängt eigentlich schon an, wenn sie tatsächlich noch im Mutterleib sind. Bei vielen Frauen wird schon, wenn sie als Risikoschwangere in die Klinik aufgenommen werden, Musiktherapie angeboten, wenn sie eine lange Verweildauer auf der Gynäkologie haben und psychisch einfach sehr belastet sind. Dann geht es in der Musiktherapie darum, die Mütter, aber auch die Kinder schon zu begleiten, eine Bindung aufzubauen, möglichst zu entängstigen, durch Gespräche, aber auch durch die Musik, die was Beruhigendes hoffentlich hat, wo die Mütter aus einer, ich nenne es jetzt mal Schockstarre über diese drohende Frühgeburt, handlungsfähig gemacht werden, indem sie selber zum Beispiel mitmusizieren, summen, Texte für bekannte Melodien umschreiben, auf die Beziehung zu ihrem Kind spezialisiert und wirklich aktiv werden können. Selber auf Instrumenten spielen, die jeder spielen kann. Mhm. Um wirklich für die Kinder was Gutes zu tun, für sich selber. Und es geht wirklich um Beruhigung und Kontaktaufbau in dieser Phase. Und dann sind wir hinterher, wenn die Kinder dann geboren wurden, in der Regel viel zu früh auf der Intensivstation und begleiten die Kinder, aber auch die Eltern weiter. Geht immer wirklich ums ganze Familiensystem. Da kann es motivierend sein, für die Kinder Klänge zu hören. Kann aber auch nach wie vor beruhigend sein, je nachdem, wie die Kinder sich zeigen. Und in der Musik geht es nie darum, den Kindern was vorzuspielen, sondern die Reaktionen, die ich bei den Kindern beobachte, in Musik umzuwandeln. Also praktisch einen Spiegel der Reaktionen der Kinder hörbar werden zu lassen. Und das heißt, ich beobachte die Atmung, den Puls, die Sauerstoffsättigung, Bewegungen, gibt es eine Unruhe bei den Kindern oder gibt es sehr viel Schlaffheit. Und das wird in die Musik aufgenommen, also praktisch eine Komposition dessen, was ich da sehe und beobachte. Und dann kann ich das ein bisschen abwandeln. Also wenn Kinder sehr unruhig sind, dann zum Beispiel das erst so zu vertonen, aber dann allmählich ruhiger zu werden und die Kinder passen sich, wenn es gut läuft, dem an. Also dann kann ich über die Monitore sehen, die Sauerstoffsättigung steigt im Idealfall, der Puls geht runter, der Tonus wird entspannter. So, erstmal ganz grob.
Okay, also ich höre, du bist keine wandelnde Musikbox, die auf Wunsch von Klassik über Schlager bis aktuellen Pop alles zu bieten hat, sondern sehr sensibel und beobachtend auf das Kind reagiert und dann etwas aus dem Repertoire holt oder neu vielleicht auch komponiert und erfindet. Da kommen wir gleich mal drauf. Ich will aber gerade mal den Weg gehen zu Ihnen, Herr Professor Klotz, und habe jetzt schon bei hier durchgehört, so wie Cordula Fach offenbar aber eine Wandermusikerin ist, weil sie durch die Abteilung wandert, von dem Pränatalen hin zu dem, dass das Kind geboren ist. Wo würden Sie denn sagen, beginnt denn Neonatologie für Sie?
Letztendlich ist Neonatologie einfach an der Schnittstelle zwischen der Geburtshilfe und der Pädiatrie, der Kindermedizin. Es gibt ja auch den Begriff Perinatologie, das heißt, das betrifft die Betreuung des noch ungeborenen Kindes im Mutterleib bis hin dann zum Abschluss der Frühgeburtlichkeit. Und in anderen Ländern gibt es das auch als Fach. Das gibt es bei uns in Deutschland aber nicht. Wir sind da noch sehr unterteilt in die unterschiedlichen Fachdisziplinen. Aber dennoch sind wir unterm Strich ein ganz großes Team und das Kind läuft entlang einer Behandlungskette, die schon anfängt im niedergelassenen, im ambulanten Bereich, bei den niedergelassenen Frauenärzten bis hin dann zur pränatalen Diagnostik hier bei uns, dann die spezialisierte Geburtshilfe, das Hebammenteam, was dann die Mütter im Kreißsaal mit versorgt, mit den Geburtshelfern. Und dann geht es letztendlich in unsere Hände über der frühgeborenen Medizin mit unserem ärztlichen und pflegerischen Behandlungsteam. Und dazu gehört dann auch, wir haben es schon gehört, die Musiktherapie und noch andere zusätzliche Angebote, die wir alle haben. Bis nach der Entlassung dann in die spezialisierte Nachsorge, wie sie zum Beispiel im sozialpädiatrischen Zentrum stattfindet. Also man sieht, das Kind durchläuft eine ganze Reihe im Mutterleib und außerhalb des Mutterleibs, ganze Reihe von Behandlungsteams, die alle darauf abgestimmt sind, hier eine optimale Behandlung und optimale Pflege und letztendlich eine optimale Entwicklung dieses Kindes zu ermöglichen, um ihm einen bestmöglichen Start ins Leben zu gewährleisten.
Das heißt aber auch, dass Eltern in der Regel auf eine solche Frühgeburt auch gut vorbereitet sind, oder erleben Sie das auch manchmal als eine Spontangeburt, wo ich denke, heute bin ich in der, 25. Schwangerschaftswoche und jetzt kommt plötzlich mein Kind, oder ist das eher unwahrscheinlicher, weil sich die Anzeichen früh verdichten und es gibt früh eine Diagnostik und der Weg ist begleitet?
Das Ziel sollte natürlich sein, alle Familien auf eine drohende Frühgeburt und auf eine Frühgeburtlichkeit vorzubereiten, aber die Realität zeigt, das ist nicht immer möglich. Mhm. Wir haben ja kindliche Ursachen und mütterliche Ursachen, die dann zu der Frühgeburtlichkeit führen. Kindliche Ursachen beispielsweise, da sieht schon der niedergelassene Frauenarzt, dass das Kind im Mutterleib sich nicht optimal entwickelt, und dann geht es in die Pränataldiagnostik und dann kann man auch dahin kommen, dass man sagt, wir brauchen oder ab einem gewissen Punkt müssen wir jetzt die Entbindung vornehmen, um das Kind außerhalb des Mutterleibes behandeln zu können oder ihm eine optimalere Entwicklung gewährleisten zu können, wenn zum Beispiel der Mutterkuchen jetzt nicht all das dem Kind zur Verfügung stellen kann, was es eigentlich bräuchte. Mhm. Aber natürlich gibt es auch mütterliche Ursachen, und gerade die können sich sehr plötzlich manifestieren, sind dann schwer zu kontrollieren. Also wie zum Beispiel die Eklampsie, das heißt, man nennt es auch Schwangerschaftsvergiftung. Das heißt, dass die Mütter dann plötzlich sehr schnell sehr krank werden und die einzige Möglichkeit, den Müttern zu helfen, ist, die Schwangerschaft zu beenden. Und dann kommt es natürlich, trifft man auf beide Eltern, man trifft auf die Familie, die gut vorbereitet ist, wo wir auch von der medizinischen Seite her eine gute Vorbereitung des Kindes auf die Frühgeburt haben. Und man trifft auch die Eltern, die, wie es gerade beschrieben worden sind, sich in einer absoluten Ausnahmesituation und Schockstarre befinden und einfach noch ihren Weg in das Elternsein finden zu müssen.
Ja. Mhm. Frau Rabe, können Sie sich erinnern, welches das jüngste Frühgeborene ist, was Sie auf den Armen hatten?
Auf dem Arm.
Ja, oder begleitet haben.
Also ich würde jetzt sagen, Kind in der knapp 23. Schwangerschaftswoche, also wirklich ein sehr kleines Kind.
Ist das auch so, dass das Möglichste, was geht, oder wo stehen?
Das ist ja so ein bisschen Grenzbereich, aber ich würde schon denken, 23. Schwangerschaftswoche ist schon das, wo was geht, alles davor ist schon sehr schwierig. Mhm. Ja.
Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe so die Fantasie, dass diese pflegerische Arbeit auf der Neonatologie, sowohl die ärztliche, aber auch die pflegerische, ja eine ist in einer absoluten Ausnahmesituation für Eltern. Wie schafft man es da, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen in dieser Situation, wo irgendwie, auch wenn gut vorbereitet und begleitet, aber doch alles anders gekommen ist, als man sich das als Eltern eigentlich erwünscht und erträumt, so eine Schwangerschaft und Geburt?
Ich glaube, natürlich durch sehr viel Empathie, also durch die Kollegen oder die pflegerischen und ärztlichen Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, die machen ihren Beruf sehr gerne und versorgen auch die kleinen Frühgeborenen oder Neugeborenen sehr gerne. Und das alleine ist, glaube ich, schon der erste Punkt, dass die Eltern auch erleben, dass wir die Kinder sehr gerne versorgen und sehr gut versorgen und dass wir uns aber, glaube ich, sehr gut in die Eltern hineinversetzen können, wie es ihnen gerade geht, und sie mitnehmen und sie versuchen, da abzuholen, sie nicht zu überfordern, sie erstmal vielleicht ankommen lassen, auch in ihrer Schockstarre, und dann langsam daran führen, dass sie ja, ihre Kinder berühren, was mit ihren Kindern selber machen. Also wirklich so die Angst überwinden, ihre Kinder anzufassen und da Kontakt aufzunehmen. Mhm. Ich kann mich erinnern, ganz früher, also als ich meine Ausbildung beendet hatte und auf der frühen Intensivstation angefangen habe, da durften ja Eltern kaum in den Inkubator fassen. Mhm. Da gab es Besuchszeiten. Mhm. Da hat man gesagt, oh, bitte nicht und bitte nur eine halbe Stunde und sie dürfen einmal die Klappe aufmachen vom Inkubator. Mhm. Wenn man sich das heute überlegt, ist das der helle Wahnsinn, mhm, weil heute sagt man so bald wie möglich und berühren Sie Ihr Kind. Wir wollen, dass Sie selber aktiv werden, dass Sie die Kinder halten, dass Sie Vorrichtungen übernehmen. Das hat sich komplett gewandelt, das Bild, was richtig gut ist. Aber ich glaube, die Pflegenden sind ein, also das spiegelt sich wieder, dass sie gerne ihren Beruf ausüben und dass sie die Eltern verstehen. Und das ist so die Basis für die Arbeit.
Es ist ja in der menschlichen Natur nicht für umsonst so eingerichtet, dass eine Schwangerschaft in der Regel, wenn es gut geht, knapp 40 Wochen verläuft. Und das kann man ja erahnen, dass das für so ein Kind auch eine traumatische Erfahrung ist, wenn es da 15 oder na 20 Wochen zu früh vielleicht nicht, aber 15 bis 16 Wochen zu früh rauskommt. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist auch der Teil, der sich grundlegend in der Versorgung sowohl pflegerisch als auch medizinisch verändert hat? Oder was hat sich so verändert in der Versorgung, wo man so drauf blickt in den letzten Jahren? Gab es da so bestimmte Schritte, die Sie selbst erlebt haben, weil Sie es gerade so angedeutet haben, früher da gab es noch Besuchszeiten, jetzt legt man viel Wert darauf, dass Eltern eine nahe Bindung haben, was ja irgendwie logisch ist, dass das Kind auch diese Bindung zur Mutter behält, denn eigentlich sollte es noch in ihr sein.
Ich denke, die 90er, also zwischen den 80er und 90er Jahren in der Neonatologie waren noch sehr davon geprägt, dass man um das Überleben der Kinder gekämpft hat. Da stand vor allen Dingen die Beatmung im Vordergrund. Es war eine sehr, sehr maschinell geprägte Zeit in der Neonatologie. Und ich denke, mit den immer besseren Überlebenschancen und auch Überlebenszahlen, die wir gesehen haben bei diesen Kindern, hat sich der Blick so ein bisschen gewandelt. Es geht jetzt nicht mehr um die Frage, ob die Kinder überleben, sondern wie überleben die Kinder. Und damit rückt natürlich auch gleichzeitig so dieses langfristige Outcome dieser Kinder in den Vordergrund. Und dann hat sich, glaube ich, auch viel in der Behandlung dieser Kinder insofern verändert, als dass wir auch in der Pflege, denke ich, jetzt mal so einen anderen Blick haben und wir besonders auch die Familien, eine familienzentrierte Pflege und eine familienzentrierte Behandlung anstreben. Mhm. Und uns so als Mediziner, sobald es möglich ist, aus dieser Behandlung nicht herausziehen, aber die Eltern, so wie du auch schon beschrieben hast, heranziehen und sie mitnehmen. Vielleicht kannst du da noch dazu was ergänzen.
Ja, ich denke, das ganze Känguruing. Also früher war man ja eher Angst gehabt vor Infektionen. Daraus ist das ja erwachsen, dass man gedacht hat, die Kinder müssen abgeschirmt werden. Ne? Man soll sie möglichst wenig Kontakt von außen, keine Keime herantragen. Und dann hat sich das schon gewandelt, dass man gesagt hat, man traut den Kindern auch was zu. Die können auch was, auch wenn sie sehr klein sind. Und die Bindung zu den Eltern ist wichtig. Und man gibt sie den Eltern ziemlich früh auf die Brust, damit die Bindung entsteht. Und das ist gut fürs Kind. Die Kinder entwickeln sich besser. Die Geräte sind so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Also ich finde auch so, man war irgendwann mit der Gerätemedizin am Ende, da gab es keine Neuerungen. Und dann hat man gesagt, naja, jetzt müssen wir irgendwie gucken, was machen wir denn jetzt noch? Mhm. Und dann kamen Menschen, die gesagt haben, jetzt versuchen wir es mal anders. Und das hat sich dann langsam durchgesetzt und das ist der Weg zum Erfolg, finde ich. Mhm. Und auch früher sind Kinder nach Hause gegangen, da hatten die Eltern, die wussten überhaupt nicht, was sie erwartet zu Hause. Die kannten ihre Kinder überhaupt nicht. Das war wirklich so.
Ja.
Und jetzt haben sie ihre Kinder selber versorgt, sind über eine Station gegangen, wo sie selber mit aufgenommen sind mit ihren Kindern. Und wenn sie mit ihrem Kind nach Hause gehen, dann haben sie die Situation vorher auf der im Kinderzentrum auf der Station K3 schon miterlebt, dann kennen sie ihr Kind.
Ja. Das ist ja nochmal wichtig zu sagen, weil das gar nicht von irgendwie in den Zahlen klar ist, aber ist mir irgendwann bewusst geworden, dass sie die Eltern ja über eine lange Zeit begleiten. Ja. Das ist ja ein langer Zeitraum, weil sie jetzt, wo sie gerade sagen, nach Hause gehen, dass sie nehmen ja eine große Bindung da, also sie bauen ja viel Beziehung auf. Cordula, wenn du als Musiktherapeutin da auftauchst, überrascht das eigentlich Eltern, wenn eine Musiktherapeutin daherkommt? Weil das ist jetzt nicht das Erste, womit ich rechnen würde.
In der Regel ja. In der Regel ist es so, dass die Eltern davon auch noch nie gehört haben und eher positiv aber darauf reagieren. Und ich denke, es geht ja um diesen ganzheitlichen Ansatz. Also Medizin, Pflege und die Therapien, die begleiten, so dass die Kinder oder die Familien insgesamt wirklich komplett betrachtet werden. Mhm. Und für mich ist es so, dass ich denke, es gibt im Idealfall schon eine Bindung zwischen den Eltern und dem Kind in der Schwangerschaft. Dann kommt die Entbindung und dann geht es eben darum, auf der Station wieder eine Bindung herzustellen. Aber eine ganz neue, eine ganz andere. Ja, weil die Kinder da sind. Wir können die sehen und die Eltern können sie sehen, können sie anfassen, können sie auf dem Bauch haben und diese Bindung dann zu ermöglichen, ja, durch Entängstigung, durch Anleitung in der Pflege, ja, die Kinder wirklich berühren zu dürfen. Und was mir immer wichtig ist, ich betrachte Eltern nie als Besuch, sondern die gehören einfach dahin zum Kind. Und diese Entbindung schon passiert ist, ist ja dramatisch oftmals. Mhm. Und ich denke, das ist kein Besuch, sondern ist eine Einheit. Und zu Besuch können Großeltern kommen oder Freunde bestenfalls. Mhm. Und deswegen ist mir immer wichtig, wirklich auch in dieser Musiktherapie die Eltern anzuleiten, zu handeln und alles das, was sie an Ressourcen haben und an Fähigkeiten im Umgang mit den Kindern zu normalisieren und das zu entängstigen. Ja? Und viele Eltern haben ja Berührungsängste, weil die Kinder wirklich mini klein und zerbrechlich sind. Und die Angst haben, sie machen das kaputt oder sie machen das falsch. Oft spielt ja auch ein schlechtes Gewissen eine Rolle, wo man wirklich immer wieder drüber sprechen muss, dass sie nichts falsch gemacht haben, dass es zu dieser Frühgeburt gekommen ist. Und ich glaube, dieses ganz allumfassende eben, ja, die Therapien, die Gespräche mit Ärzten, mit Pflege, mit den Therapeuten, das ist einfach so ein Kompaktpaket, das gut tut. Mhm. Und ja, Musik berührt natürlich auch die Eltern, manchmal ist es auch dann sehr emotional. Aber ich denke, das sind ja Emotionen, die sowieso da sind, die dann einfach rauskommen. Die werden ja nicht durch die Musiktherapie hervorgerufen, sondern das sind Emotionen, die gibt's schon und die finden dann einen Weg und werden vielleicht auch hörbar über die Musik und kriegen so einen Ausdruck.
Lass uns da dann nochmal einen Moment verweilen, wenn ich dir mal gerade gedanklich über die Schulter schauen darf bei so einer Musiktherapiesitzung in der Neonatologie. Was passiert da? Kommst du da mit dem Klavier rein oder mit der Gitarre oder was muss ich mir da vorstellen?
Trompete.
Eine Trompete.
Nein, also es gibt zwei Hauptinstrumente, die ich wähle. Das eine nennt sich Sansula. Das ist
eines der bekanntesten Instrumente.
Kennst du?
Nein, gar nicht. Versuch eines Spaßes. Entschuldigung.
Okay. Nennt man auch Daumenklavier. Das ist auf einem Fell aufgezogen. Dadurch vibriert es und macht einen sehr weichen und sehr leisen Klang, aber mit verschiedenen Tönen. Das ist das eine. Und dann habe ich eine Klangwiege. Das ist ein Instrument, ähnlich wie eine Harfe, muss man sich vorstellen, mit 24 Saiten, die aufgezogen sind, die sehr einhüllen vom Klang her. Wenn die Kinder größer sind, legen wir sie auch auf diese Klangwiege drauf und spielen von unten, so dass dann wirklich auch körperlich das wahrgenommen wird und auch in dem Fall zum einen entspannen kann, bei Kindern, die sehr angespannt sind, aber auch motivieren kann, sich zu bewegen durch diese Schwingungen und Vibrationen, die gespürt werden. Und das sind Instrumente, die können die Eltern auch selber spielen mit Anleitung. Und das tut oft ganz gut, dass sie wirklich handeln können, für die Kinder aktiv werden. Ich summe in der Regel dazu. Eben das, was ich eben erklärt habe, wie ich die Kinder wahrnehme, einzelne Reaktionen von den Kindern, die ich dann vertone, damit die Kinder unbewusst so ein Gefühl kriegen, ja, ich werde verstanden, ich bin gemeint. Und manchmal summe ich auch nur, wenn die Kinder sich bewegen, damit sie motiviert werden, sich noch mehr zu bewegen, in der Annahme, sie finden meine Stimme toll. Ja, so muss man sich's vorstellen. Das sind die Hauptinstrumente. Ich bin tatsächlich auch schon mit Klavier auf der Station gewesen.
Ja.
Spiele dann aber nicht an den Inkubatoren, sondern auf dem Flur, meistens zu Anlässen, zu Ostern, zu Weihnachten, zur Adventszeit oder so.
Ja, ich stelle mir das auch alles so ein bisschen natürlich ruhig und gedämpft vor, denn ich habe gerade überlegt, Herr Professor Klotz, man ist ja als Vater immer ein bisschen in den Schwangerschaften etwa nicht hilflos, aber man kann ja nicht so viel tun. Aber ich erinnere mich, dass ich viel am Bauch meiner Frau gesungen habe, schon Abendlieder, in der Annahme, die Kinder hören schon was und nehmen was wahr. Würden Sie das denn bestätigen oder würden Sie sagen, naja, Herr Katzmann, gut, dass Sie es gemacht haben und versucht haben, Beziehungen aufzubauen, aber gehört haben die noch nichts?
Ganz im Gegenteil, die hören sehr wohl schon und auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die darauf sehr wohl reagieren. Und das ist wahrscheinlich, oder das nicht wahrscheinlich, das sind so die ersten Schritte des Beziehungsaufbaus. Ne? Was man häufig vergisst, auch in dem Moment hat man schon eine Familie. Mhm. Ja, auch wenn das Kind noch nicht geboren ist. Mhm. Ne? Und das Familienleben beginnt schon vor der Geburt. Ne? Sie werden sich erinnern, sie haben auch ein Nest gebaut. Und das sind halt auch Sachen, die auch dazugehören. Das verlieren wir manchmal so ein bisschen aus dem Auge, ne? Weil wir sehen natürlich dann erstmal das Kind und dann haben wir auch erstmal die Mutter und irgendwann kommt dann der Vater. Wir haben ja auch dieses Programm hier bei uns am EVKB, Wie geht's Daddy? Das mhm. finde ich ganz gut übrigens, ja. Dass wo auch sozusagen Väter angesprochen werden, sich untereinander zu vernetzen, weil wir fragen immer automatisch, wie geht's denn der Mutter? Ne? Ja. Aber der Vater, wie gesagt, also wir haben dann letztendlich dann dieses Trio und dann gehören ja unter Umständen auch noch andere Kinder dazu und dann gehören auch noch Großeltern dazu. Und nochmal zurückzukommen auf diese Besuchszeiten, das war auch ganz lange so, dass wir Geschwisterkinder den Zugang verwehrt haben, wenn sie noch zu klein waren, weil wir Angst vor Infektionskrankheiten hatten, wo wir auch jetzt schon lange weg davon sind. Auch die haben dann Zugang zu dem Kind, genauso wie auch Großeltern und so. Das muss man natürlich alles so ein bisschen gut planen, dass wir da nicht eine große Traube an Menschen haben und müssen wir auch so ein bisschen an die Jahreszeiten anpassen, so wie es mit den Infekten gerade ist. Aber wie gesagt, wir haben dann eine ganze Familie, die wir im Blick haben müssen.
Schön. Frau Habe, noch mal ein bisschen ganz alltäglich zu werden, weil ich mir vorstellen kann, Pflege ist ja 24/7 an den Kindern, den Eltern. Wie sieht so ein typischer Tag aus in der Neonatologie, wenn es den überhaupt typisch gibt?
In gewisser Weise gibt es natürlich den schon typisch, weil es Abläufe gibt, also den Kindern zum Beispiel das Essen zuführen. Das wird ja, die Kinder haben 8 Mahlzeiten, 12 Mahlzeiten und von daher gibt es da schon typische Handlungen oder ein typischer Ablauf. Aber man auch da ist man ein bisschen weg von diesem ganz typischen, sondern guckt auch, wenn ich jetzt morgens den Dienst beginne, schläft das Kind, muss ich dieses Kind wecken? Muss ich wirklich Handlungen durchführen oder kann ich es vielleicht erstmal schlafen lassen und ich warte, bis das Kind selber aufwacht? Oder bis die Mutter vielleicht da ist, dass ich sage, okay, dann versorge ich das Kind mit der Mutter zusammen. Es ist natürlich immer die Frage, wie intensiv medizinisch betreut ist das Kind? Was hat es? Hat es sehr große Probleme? Ist es beatmet? Dann muss ich natürlich Vitalfunktionen checken. Also dann bin ich schon an bestimmte Bedingungen gebunden, weil ich viele Kontrollen durchführen muss und natürlich sicherstellen muss, dass alles Medikamente gegeben werden und. Aber insgesamt ein bisschen freier bin ich schon in meinem Handeln, was jetzt die Versorgung des Kindes betrifft. Das ist schon nicht mehr ganz so streng, wie es früher war. Da guckt auch jede Pflegekraft, wo ist mein Kind jetzt gerade? Kann ich es versorgen? Können wir Versorgungsmaßnahmen abstimmen? Dass wir das bündeln, dass das Kind nicht gestört wird, dass wir wissen, wann kommen die Eltern, wann möchten sie gerne mit dem Kind känguruhen, dass wir das alles aufeinander abstimmen. Also es gibt schon feste Abläufe, aber jedes Kind bestimmt so ein bisschen selbst, wie der die Schicht gestaltet wird.
Sozusagen. Also Känguruhen ist diese Kuschelphase.
Genau, oder so, dass die Kinder quasi auf die Brust des Vaters oder der Mutter kommen und dann quasi dort liegen und die Eltern so mit ihrem Kind wirklich einfach in Ruhe liegen können.
Denn das ist ja auch wahrscheinlich in diesen Phasen schon noch ein sehr fragiler Prozess. Ne?
Ja.
Man kann ja auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie sind denn die Extremitäten? Ist das denn alles schon so ausgebildet, dass das schon stabil ist? Denn das ist, da stelle ich mir ja alles noch sehr, sehr fragil vor.
Das ist es, aber das ist schon so, dass es das aushält. Das sagen ja die Eltern auch oft. Oh, ich mag mein Kind gar nicht anfassen, es ist so klein. Aber sie haben sich sehr schnell daran gewöhnt, dass sie ihr Kind anfassen und dass es auch geht, dass sie es anfassen. Der Prozess, wenn es ein sehr kleines Frühgeborenes ist, was jetzt viele, ich sage jetzt mal Zugänge und Schläuche hat, das Kind rauszugeben auf die Brust, das ist sicherlich so ein Moment, wo man ein bisschen durchatmen muss und hofft, dass alles gut geht, dass man diesen Transfer, dass der gut gelingt. Den macht man auch mit mehreren Personen. Aber wenn das Kind dann erstmal angekommen ist und sich alle ein bisschen beruhigt haben, auch die Eltern nicht mehr so aufgeregt sind, dann funktioniert es eigentlich sehr gut.
Also man kann die Rolle der Pflege gar nicht hoch genug bewerten. Nicht umsonst hieß auch das Standardwerk denn der Frühgeborenenmedizin jahrelang Neugeborenenintensivpflege. Weil sozusagen das sind die Kräfte, die am Kind sind, die dafür sorgen, dass das Kind sich so entwickelt, wie es tut.
Mhm. wir haben ja vorhin, ich will da nochmal dran anknüpfen, aber auch an dem, was Sie jetzt sagen, wir haben ja vorhin schon mal herausgestellt, dass es einen, die Begleitung von Frühgeborenen schon vor der Geburt anfängt. Also es ist eine abteilungsübergreifende Sache, bis von der vorgeburtlichen Begleitung über das, was Sie tun, dann bis zur Nachsorge. Aber das merkt man ja jetzt auch als Team untereinander. Wie wird denn das so im Alltag spürbar? Wo sind denn Ihre Themen, wo Sie als, also Sie an den Themen immer zusammenarbeiten, aber haben Sie regelmäßige Teambesprechungen täglich, wöchentlich etc., wo Sie sich abstimmen, wie auch immer, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir sind ein interdisziplinäres und interprofessionelles Team und da gibt es sehr, sehr viele Schnittstellen und sehr viele Regeltermine, Jourfix, Qualitätszirkel. Es sind schon sehr viele Termine, die wir teilweise aus Qualitätssicherungsgründen auch vorhalten müssen. Gewisse Regelkommunikation. So treffen wir uns regelmäßig mit den Geburtshelfern zusammen, um die aktuellen oder die vergangenen Fälle zu besprechen. Wir haben Teamsitzungen, wir haben Team-Meetings, Qualitätszirkel, um neue Innovationen in der Abteilung voranzubringen. Also dieses interdisziplinäre und interprofessionelle merkt man ganz besonders an den Schnittstellen. Und wie das halt dann auch immer so ist in einem großen Team, bleibt es nicht aus, dass es manchmal hakt an Schnittstellen, wo wir einfach sehen müssen, wo ist jetzt eine gewisse Information verloren gegangen oder wie kommen wir dahin, dass wir Informationen optimal von Punkt A nach Punkt B bringen. Und das ist in einem so großen Team mit so vielen Patienten manchmal sehr schwierig. Man muss sich das vorstellen, wie viele waren wir heute Morgen auf der Station? Es waren sicherlich 25 Leute, wenn man alle Berufsgruppen jetzt mal nimmt. Ärzte, Pflege, Versorgungsassistenten, psychosozialer Dienst, Physiotherapie war heute Morgen da. Also es war, sind schon sehr viele Menschen, die da herumwuseln, aber alle haben ihre Aufgabe und ihre Berechtigung.
Das klingt ja auch nochmal durch. Sie haben ja einen hohen Personalschlüssel da, ne?
Also ich wollte jetzt nochmal darauf eingehen, diese Besprechung. Donnerstags mittags haben wir ja so eine interdisziplinäre Besprechung, wo alle zusammenkommen. Das finde ich eigentlich recht wichtig, weil da kommen die Physiotherapeuten, die Musiktherapie, Ärzte, Pflege. Also alle, die an diesem Tag quasi da sind, treffen sich mittags und dann wird jedes Kind einmal besprochen.
Ja.
Und das finde ich eigentlich recht gut, weil man sich auch austauschen kann. Also jeder kann seine Meinung sowohl zu dem Kind, also der Fall wird vorgestellt oder das Kind wird vorgestellt, wo sind wir gerade? Man bespricht, wie ist das mit den Eltern, wie ist eben die Einbindung und jeder gibt so seine Einschätzung auch wieder. Das finde ich total gut, weil da natürlich sehr viele Sachen zusammenkommen. Also die Eltern haben vielleicht Cordula so Dinge anvertraut oder sie hat eine Einschätzung von dieser Familie. Wir haben eine Einschätzung der Familie. Also diese Besprechung finde ich eigentlich am allerbesten, weil alle da so auf den gleichen Stand gebracht werden und alle über den Patienten berichten können.
Ja, und da geht es ja auch nicht um richtig oder falsch, sondern da geht es wirklich um diese Vielfalt.
Austausch.
Und jeder guckt ja aus einer anderen Perspektive.
Genau.
Also ich gucke gar nicht aus medizinischer Sicht, weil ich da wenig von verstehe. Aber dieses Ganze zu bündeln, ist eben dieses Komplexe, das die Familie dann wirklich, glaube ich, auch wertschätzt und an allen Stellen betrachtet und begleiten kann.
Gibt es da manchmal so Momente, wo man denkt, ach Mensch, jetzt ist uns durch dieses wöchentliche Gespräch irgendwie, also vielleicht ist Durchbruch ein bisschen großes Wort, aber ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch mal Situationen, wo man so als Berufsgruppe überlegt, wie kann es jetzt weitergehen und so weiter und das Miteinander bringt irgendwie eine Erkenntnis und so eine Art neuen Weg. Gibt es so Situationen, wo Sie sagen, ach Mensch, jetzt haben wir hier nochmal einen neuen Blick gewonnen, weil die unterschiedlichen Berufsgruppen ihre Wahrnehmung ausgetauscht haben?
Ich glaube, es ist manchmal so, aus meiner Sicht jedenfalls, was so die sozialen Aspekte anbelangt. Also, dass irgendjemand erzählen kann, warum Eltern vielleicht nicht jeden Tag zu Besuch nenne ich es jetzt selber mal, kommen und die Kinder begleiten, weil plötzlich klar wird, die haben noch eine kranke Mutter zu versorgen, haben kein Auto, wohnen irgendwo anders, haben noch gar keinen Aufenthaltsstatus oder was weiß ich. So, und dann wird einem plötzlich klar, das ist kein Desinteresse am Kind, sondern das sind äußere Umstände, die dazu führen. Und dann kann man vielleicht eher Hilfsangebote über den Sozialdienst oder über die Psychologen oder so installieren, die das Ganze erleichtern. Und wir können auch absprechen, zum Beispiel, zu sagen, dieses Kind wird sehr selten von den Eltern begleitet, aus welchem Grund auch immer, dann ist es gut. Das Kind hat aber oft Musiktherapie. So, dann kann man das ein bisschen auffangen. Ah, ja. Also ich kann die Kinder dann auch manchmal für 1-2 Stunden auf die Brust nehmen und währenddessen die Musiktherapie machen. Ja. Und das gelingt aber in so einem interdisziplinären Team, in dem man sich austauscht und eben überlegt, warum kommen die nicht oder muss man sie noch mehr entlasten oder begleiten, diese Donnerstagsgespräche.
Ne? Finde ich auch.
Herr Klotz, jetzt haben Sie ja vorhin den Satz gesagt, dass es glücklicherweise gar nicht mehr die Frage ist, ob die Kinder das überleben, sondern wie sie es überleben. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, trotzdem die Kinder ja viele, die sehr früh geboren werden, bleiben sehr kritische Momente. Und es gibt vielleicht auch Situationen, wo sie sagen müssen, wir müssen die Therapie uns zurückziehen etc. Wie funktioniert das? Wie treffen Sie da Entscheidungen, wenn es um sehr kleine und kritische Situationen geht?
Natürlich ist das so, dass nicht alle Frühgeborenen überleben. Das muss man ganz klar sagen. Das ist in Abhängigkeit davon, wann sie zur Welt kommen. Kommen sie jetzt in der 22., 23., 24. Woche zur Welt? Grundsätzlich ist das ja so, dass wir ab der 24. Woche, so ist zumindest der Konsensus in Deutschland, in anderen europäischen Ländern ist das anders, dass wir sagen, die Kinder haben so eine gute Überlebenschance ohne schwerwiegende Behinderung, dass wir auf jeden Fall diese Kinder versorgen. Und von der 22. bis zur 24. Woche ist das, das nennen wir ein Graubereich, und dann müssen wir immer in Konsens mit den Eltern, also müssen wir die Eltern gut beraten, was würde auf sie zukommen, wenn man diese Kinder in dieser Schwangerschaftswoche versorgt, und dann gemeinsam mit ihnen eine Entscheidung treffen. Die Frage war, was tun wir, wenn wir Kinder haben, die kritisch krank sind? Es ist so, dass wir mit all unserer Intensivtherapie das Ziel verfolgen, den Kindern einen guten Start in das Leben zu ermöglichen. Und wir machen Intensivtherapie, so wie alle anderen Intensivmediziner auch, nicht nur, weil wir es können, sondern weil wir immer ein gewisses Ziel vor Augen haben. Und da haben wir von unseren Fachgesellschaften, haben wir da auch ganz klare Rahmenlinien und Richtlinien, innerhalb derer wir uns bewegen. Und wir haben auch, wenn es wirklich um die Frage geht, haben wir noch ein Ziel bei einem Kind? Dann haben wir natürlich auch noch Kollegen aus der Ethik, mit denen wir uns beraten können, so dass wir dann letztendlich, wir nennen das ein ethisches Konsil machen, wo wir alle aus dem Team einladen, sich an einen runden Tisch zu setzen und dann eine Empfehlung zu formulieren, mit der Empfehlung wir dann den Eltern gegenübertreten und einen Weg empfehlen. Und das liegt dann letztendlich an den Eltern, ob sie diesen Weg mitgehen möchten oder ob sie sich für einen anderen Weg entscheiden. Die Eltern entscheiden anstatt an der Stelle ihres Kindes. Und man muss aber sagen, man findet eigentlich immer einen guten gemeinsamen Weg. Und der Weg kann auch bedeuten, dass man eine intensivmedizinische Therapie für ein Frühgeborenes nicht weiter fortführt, weil man einfach so viele Komplikationen hat, dass die Eltern entscheiden, dass sie das ihrem Kind und sich als Familie nicht zumuten können und nicht zumuten wollen. Denn eins muss man bedenken, an einer frühen Woche, extrem Frühgeburtlichkeit, wir stellen uns mit der Intensivmedizin der Natur in den Weg. Ja, und so vermitteln wir das auch in dem Fall den Eltern. Ne? Wir stellen uns sozusagen der Natur in den Weg. Wenn wir nicht Intensivmedizin hinmachen würden, würde dieses Kind natürlicherseits versterben.
Ja. Ja.
An der Stelle fällt mir ein, dass es nicht oft, aber manchmal schon Situationen gab, wo Eltern sich gar nicht getraut haben, eine Bindung zu ihrem Kind aufzubauen, aus Angst, es verstirbt. Und das muss ja auch begleitet werden. Ja, dass wir uns erst wundern, warum kommen die nicht oder warum möchte ihr Kind nicht anfassen, nicht auf die Brust nehmen, warum sprechen die nicht mit dem Kind. Und wenn dann diese Angst dahinter steht, dieses Kind zu verlieren und sich selber zu schonen und die Bindung eben deswegen nicht aufzubauen, ja, das muss man verstehen, möglichst, und dann die Eltern begleiten, diesen Weg trotzdem zu beschreiten, ja. So, und das ist schon auch emotional belastend, das kann man gar nicht anders sagen, für alle Beteiligten.
Ja. Also ich kann nur ahnen, dass es, oder es liegt auf der Hand, dass es Geschichten gibt, die auch emotional sehr nahe gehen und auch traurig sind, aber kann mir vorstellen, dass unter der Entwicklung sie auch auf viele schöne Geschichten blicken, denn sie feiern ja, glaube ich, auch immer ein Fest mit, das ist ja eine alte Tradition hier, ne, mit den Frühgeborenen, die mittlerweile schon weiter hinausgewachsen sind. Da gibt es auch so ein jährliches Fest, ne?
Genau, das Frühen-Sommerfest in der neuen Schmiede. Und ja, das wird sehr gut angenommen. Da kommen die Familien mit ihren Kindern und freuen sich wirklich, wenn sie uns wiedersehen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir sehen, was aus den Kindern geworden ist. Und das ist schon sehr schön. Und das ist natürlich der überwiegende Teil, geht ja nach Hause und wir sehen sie dann wieder.
Ja.
150 daher. Familien
waren 150 das Familien waren das letzte Jahr da, genau.
Frau Habe, Sie haben ja vorhin erzählt, Sie hätten auch mal irgendwann Examen gemacht, wobei ich jetzt nicht weiß, wann dieses irgendwann ist.
Ja, lang.
Ist sehr. Gab es denn so einen Schlüsselmoment für Sie, wo Sie gesagt haben, die Neonatologie, das ist es? Oder sind Sie da eigentlich von Anfang an?
Ja, eigentlich schon von Anfang an, aber es hat sich so ergeben. In der Ausbildung durchläuft man ja viele Stationen und meine letzte Station, ich habe in Münster die Ausbildung gemacht, war eine Intensivstation, Kinderintensiv, die sowohl größere als auch kleinere Frühchen hatten und dann bin ich da geblieben. Also dann habe ich schon mein Herz dafür entdeckt und dann ist es auch hier so geblieben, als ich gewechselt bin.
Und die Frage ist obsolet, ob Sie es jemals darüber nachgedacht hätten, was anderes zu machen. Das ist nicht der Fall.
Also darüber nachgedacht habe ich schon. Das muss ich jetzt schon mal so sagen. Ich glaube, das gibt es immer, dass man darüber nachdenkt. Und dann hat es sich aber nicht so ergeben, dann ist es so geblieben. Und ich finde so, wenn ich jetzt auch die Kollegen sehe oder das Team in der Frühchenversorgung, die bleiben eigentlich auch in der Frühgeborenenversorgung. Also in anderen Bereichen wechselt man ja häufig, aber irgendwie ist es so eine, ja, sind es solche Menschen, die das auch gerne machen und die da auch, ja, wirklich häufig bleiben dabei, die ihre Liebe dazu irgendwie entdeckt haben, so würde ich es mal sagen.
Haben Sie in Ihrer ärztlichen Biografie einen Moment, den Sie begleitet haben, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, der Sie berührt oder so im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, ich denke, da gibt es im Laufe der Berufsjahre, sammeln sich da einige an. Also wenn man, vorhin war die Frage nach den ganz kleinen Frühgeborenen, wenn man ganz kleine Kinder versorgt und sieht, dass die ihren Weg finden und man dann auch über Jahre hinweg in Kontakt mit denen bleibt. Und es gibt sicherlich viele Grenzsituationen, die wir alle erlebt haben hier in der Runde, in der Behandlung von Frühgeborenen, die einen auch weiter begleiten. Und ich denke, aber mir persönlich macht diese Intensivmedizin viel Spaß und im Namen steckt es ja auch schon. Das sind viele intensive Erfahrungen, die man sammelt und ich denke, es ist sehr wechselhaft. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Birgit, zwischen intensiven Erfahrungen und viel Stabilität und Ruhe.
Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, jeder meiner Kollegen hat ein Beispiel vor Augen, ein ganz tolles. Und hat auch ein Erlebnis, was ihn sehr geprägt hat in einer anderen Richtung. Das geht gar nicht anders. Und dazwischen ist eben viel Stabilität. Aber das gibt es bei jedem. Also Schlüsselerlebnisse in der einen oder in der anderen Richtung, das würde ich jetzt auch sagen, hat jeder.
Gibt es einen Moment, wo du sagen würdest, Musik hat sichtbar was verändert?
Ja, in der Bindung zwischen Eltern und Kind auf jeden Fall. Oder, so wie ich es eben schon ein paar Mal gesagt habe, in der Handlungsfähigkeit und raus aus der Ohnmacht. Und ich glaube, für Eltern, also man hat ja so innere Bilder in sich, wenn man schwanger ist oder schwanger werden möchte und stellt sich das vor, wie das ist, wenn das Kind auf die Welt kommt. Und dann ist es sehr, sehr anders, wenn die Kinder bei uns sind und nicht zu Hause in ihrer Wiege oder im Kinderwagen unter einem Baum stehen, sondern einfach Monate, bis wirklich ja hin zum halben Jahr und noch länger in der Klinik sein müssen. Und den Eltern aber zu ermöglichen, wirklich auch aktiv zu werden und ihre Elternrolle wahrnehmen zu können, obwohl jetzt die Mediziner und die Pflege viel übernimmt, was man eigentlich selber machen möchte, wickeln, füttern, so. Und dann aber wieder zurückzukommen, zu denken, es gibt ganz viel, was die Eltern machen können und ihnen das zu zeigen, was noch möglich ist, auch in so einer intensiven Phase. Ja, das finde ich schon anrührend oftmals, ja, wenn dann klar ist, ja, es gibt Handlungsmöglichkeit und es gibt auch schöne Sachen, die sie machen können. Nicht nur diese Angst haben zu müssen oder diesen Druck. Ich bin in der Klinik und denke an zu Hause, an die drei Kinder, die da schon sind. Ich bin zu Hause und denke in die Klinik, wie geht's dem Frühchen?
Ja, sondern wirklich eine Handlungsfähigkeit zu ermöglichen, für schöne Sachen Musik zu machen oder, wie ich eben gesagt habe, einen Text zu schreiben auf irgendeine Melodie, die einem sehr am Herzen liegt, ein Bild zu malen, das wir hinterher verklanglichen, wie auch immer. Und ich glaube, da kann man schon vieles bewegen und so Beispiele gibt es durchaus, die ich erinnere.
Ich bewundere die Eltern. Die Eltern von kleinen Frühchen, die kommen oft 3 Monate lang, jeden Tag. Und manchmal auch 2-mal am Tag oder noch länger. Kommen Sie hierher. Das finde ich wirklich erstaunlich, wie die Eltern, wie ausgeglichen, also dass die Eltern überhaupt noch die Kraft haben, herzukommen. Ich
Und die kommen ja auch nicht alle aus Bielefeld.
Nein, und ich würde irgendwann denken, ich sehe die Klinik, ich will nicht mehr hier rein. Ich will es nicht mehr. Also ich finde das wirklich bewundernswert. Wir erleben die Eltern ja fast immer positiv und sehr angenehm. Und dann denke ich, ich glaube, ich würde sagen, ich kann das hier nicht mehr oder so. Also ich finde, das finde ich wirklich bewundernswert, was die Eltern aushalten, um ihr Kind zu begleiten, bis sie nach Hause gehen. Das finde ich wirklich Wahnsinn. Und wenn sie dann noch mal im nächsten Jahr wiederkommen zu diesem Frühchenfest, dann sagen sie ja oft, das ist mir so schwer gefallen. Mhm. Die haben Tränen in den Augen. Also dieser Weg, hier wiederzukommen, da kommt alles nochmal hoch. Das ist wirklich für sie, das ist schön für sie, aber das löst total viel aus. Und ja, das finde ich, ist Wahnsinn.
Ja, und vielleicht leuchtet da gerade auch nochmal ein bisschen durch, dass sie ja mit ihrer gemeinsamen Arbeit und den allen, die heute gar nicht hier sind, den Menschen ein Stück auf Zeit ein Zuhause schaffen, was sie sich selber nicht ausgesucht hätten, wo es schwer ist hinzugehen, aber was möglich ist. Ich habe gerade so einen Moment, wo ich denke, eigentlich müsste ich meine Redaktion um mehr Podcast-Zeit bitten, aber wir müssen einen Punkt machen. Und deshalb danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und für Ihre wertvolle Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Wohl wissend, dass es nur ein ganz kleiner Ausschnitt gewesen ist, aber ein schöner Ausschnitt. Danke, dass Sie mich mitgenommen haben.
Gerne. Sehr gerne, vielen Dank.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.